Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zum ersten Podcast des Jahres 2025, der mit einem besonderen Studiogast heute über die Bühne gehen wird, nämlich mit Tim Kupal. Das Jahr 2024 ist Geschichte und das neue Jahr 2025 hätte allein jetzt nach ein paar Tagen schon politisch betrachtet einen Jahresrückblick verdient. Doch ja, wir sind kein politischer Podcast, sondern nur Beobachter einer Szene, die stets auf Freiheit, Diversität und Offenheit gebaut hat. Umso beunruhigender, dass in Teilen der Club- und Nachtszene nun ein Wind weht, der genau diese Werte infrage stellt. Was früher hinter verschlossenen Türen begrüßt wurde, wird heute gerne schon offen ausgesprochen. Einige Promoter und DJs scheinen nämlich eine politische Rechtswende nicht nur hinzunehmen, sondern regelrecht zu begrüßen. Ob das unserer Szene langfristig gut tut, sei dahingestellt. Einige Orte, ich nenne jetzt mal den O-Club, die schon in der Vergangenheit nicht immer nur durch Offenheit auffielen, dürften auf jeden Fall diesen Entwicklungen wohlwollend gegenüberstehen. Schließlich waren dort bereits in der Vergangenheit prominente Vertreter des rechten politischen Spektrums gern gesehene Gäste. Ich selbst habe ja schon den einen oder anderen dort feiern gesehen, wie etwa Herrn Strache. Viele andere wollen mit der Politik und den Entwicklungen vorerst einmal aber nicht anstreifen. Ob das eine Dauerlösung sein wird, das bleibt abzuwarten. Werfen wir aber einen schnellen Blick auf den Jahreswechsel 2024-25. Die Partys standen wie oft in der Vergangenheit auch schon im Zeichen eines sehr späten Beginns, würde ich mal sagen. Denn die Leute kamen wahnsinnig spät. Beim Techno-Vienna-Event etwa im Schutzhaus füllte sich die Tanzfläche erst weit nach Mitternacht. Am Ende wurde es aber dann dennoch ein vielversprechendes Event mit Zukunftspotenzial. Das Phänomen Kein Sonntag ohne Techno bleibt indes ein absolutes Kuriosum. Ohne Line-Up gigantische Locations wie den Kobenzl zu füllen, ist ein Kunststück, das wohl sonst kaum jemand beherrscht. Andere Events, besonders im privaten Bereich, konnten sich dagegen kaum mit solchen Erfolgen schmücken. Ja, das Jahr 2025 startet zudem ohne die Pratersauna. Die einstige Institution der Wiener Clubszene wird aktuell umgebaut und soll den eigenen Ankündigungen zufolge im Frühjahr mit einem neuen Konzept wiedereröffnen. Man darf gespannt sein, wie sich dieser Neustart gestaltet. Ich befürchte allerdings, so wie es einmal war, so wird es nie wieder. Rest in Peace, sage ich mal vorerst. Ich hoffe, ich irre mich. Für den echten Paukenschlag sorgte dann auch das Werk, das nach monatelangen Verhandlungen die Neuübernahme durch einen gewissen Herrn Fabian Walder auf der Instagram-Seite bekannt gab. Laut offizieller Mitteilung handelt es sich bei ihm um einen engagierten und erfahrenen Geschäftsführer. Ein Name, der in der Szene bisher wenig bekannt war. Frischer Wind schadet jedoch selten und ich werde die Entwicklung für euch natürlich ganz genau verfolgen. Kommen wir zu meinem heutigen Studiogast. Der heißt Tim Kupal. Und das ist jemand, der nicht nur eine beeindruckende journalistische Karriere hingelegt hat, sondern auch die Verbindung zwischen Politik und Kultur versteht wie kaum ein anderer. Sein Werdegang begann beim ORF, wo er unter anderem für Ö3 arbeitete. 2010 erschien sein Buch Hellwach in Wien, das er gemeinsam mit Birgit Pointner geschrieben hat, in dem auch ich die Gelegenheit hatte, in einem Kapitel vorzukommen. Da ging es nämlich um Leute, die in der Nacht arbeiten. Ja, und unser Running Gag, bis heute habe ich kein Exemplar davon in den Händen halten dürfen, weil das Buch nämlich ausverkauft ist. Vielleicht hat es ja wer und mag es mir verkaufen. Wir beide kennen uns jedenfalls seit den guten alten Crazy-Zeiten, als auch seine Zeit es noch erlaubte, öfter auszugehen. Ja, danach hat seine journalistische Laufbahn ihn weit über Österreich hinausgeführt. Als Auslandskorrespondent des ORF war dann Tim in Washington, in Brüssel und schließlich im Nahen Osten stationiert, nämlich von 2019 Bis Juni 2024 hat er aus Israel berichtet. Eine Region, die ihn nicht nur beruflich, sondern auch persönlich geprägt hat. Während seiner Zeit im Ausland widmete er sich immer wieder auch den Beobachtungen der Club- und Musikszene der jeweiligen Länder, sei es in den USA, sei es in Europa oder auch eben in Israel und dem ganzen Nahen Osten. Unsere Idee, einen Podcast über die komplexen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in Israel zu machen, den gab es schon lange. Doch der 7. Oktober 2023, der Angriff auf ein Musikfestival, bei dem sehr viele Menschen ums Leben kamen, veränderte alles. Es wurde ein düsteres Kapitel in einer Region, die ohnehin von Konflikten gezeichnet ist, und eine Erinnerung daran, wie eng Kultur und Gesellschaft miteinander verwoben sind. Tim Kuperl ist seit Juni 2024 nun wieder in Wien, berichtet von oder aus verschiedenen Plätzen Europas und hat nun Anfang Dezember endlich die Zeit gefunden, unser lang geplantes Gespräch mit mir aufzunehmen. Ich denke, es ist ein zeitloses Gespräch, das keine einfachen Antworten bietet, aber wichtige Fragen stellt. Ich hoffe, es regt auch euch genauso zum Nachdenken an, wie es das bei mir getan hat. Einer meiner Wunsch-Podcast-Gäste ist jetzt endlich bei mir. Er hat ja nicht sehr viel Zeit, denn er ist viel unterwegs in der ganzen weiten Welt. Herzlich willkommen, Tim Kuperl.
Hallo Rudi, ich freue mich, dass ich hier bin.
Ich freue mich auch, dass du es endlich geschafft hast. Du bist ja gleich am Tag der Aufnahme schon wieder unterwegs, habe ich gerade erfahren.
Genau, ich bin eigentlich viel unterwegs und dazwischen ist es aber sich gut ausgegangen, dass ich hierher gekommen bin.
Gerade im Moment aber hast du ja keinen fixen Auslandskorrespondentenjob. Wirst du den dir irgendwann wieder anlachen, wenn es geht?
Der ORF hat ungefähr 30 Außenstellen. Ich warte darauf, was auf mich zukommt. Ich war jetzt 4 Jahre in Washington, 5 Jahre in Brüssel und 5 Jahre in Israel und bin natürlich vom Naturell her eher so, dass ich eher ungern am Schreibtisch sitze und lieber draußen bin, dort, wo die Geschichten passieren, dort, wo ich mit eigenen Augen sehen kann, was passiert.
Das merkt man auch immer, wenn man deine Reportagen sieht. Bin ja auch abseits davon großer Fan, aber wir kennen uns ja schon ein Weilchen. Das geht weit zurück in die Crazy-Zeit. Welche Beziehung hast du eigentlich grundsätzlich zur Clubkultur, zur elektronischen Musik? Hast du nach deinem beruflichen Abschied in Wien auch in anderen Orten die Situation ausgetestet?
Man testet natürlich immer aus. Ich kann ganz kurz sagen, Washington war clubmäßig eher schwach, dafür gute Live-Konzerte und damals vor allem alles, was mit Thievery Corporation zu tun hatte, die 18th Street Lounge, das war schön, das war Lounge-Musik, Live-Musik, Jazz, das war alles ganz gut. Detroit war sehr, sehr gut. House, Tech, harter Techno. In Brüssel gibt es eine sehr gute elektronische Clubkultur. Da ist vor allem das Fuse, das du sicher kennst, das du sicher mal aufgelegt.
Da durfte ich mal auflegen,
tatsächlich. Ganz genau. Also ja, natürlich, diese Sachen checkt man aus, das hört man sich an und wann auch immer interessante Namen dort sind, dann geht man auch dorthin.
Apropos Detroit, das war ja eine Stadt, die lange gelitten hat unter seinem schlechten Ruf. Entvölkerung, Abwanderung der Autoindustrie. Jetzt soll sich da ja einiges wieder getan haben, auch im Stadtzentrum drinnen. Warst du wieder mal dort oder in der Zeit, als du dort gearbeitet hast?
Ich war während Obama II in den USA und damals war gerade die Zeit, wo sehr viele junge Leute, die gesagt haben, wir hätten gerne ein Haus, wir hätten gerne eigene 4 Wände, um kreativ zu sein, um leben zu können mit Freunden in einer Community, gesehen haben, das geht nur im Zentrum von Detroit, wo wirklich ganze Straßenzüge verlassen waren. Und ich war gerade dort und habe damals auch Geschichten gemacht über Urban Farming in Detroit zum Beispiel, wo diese Leute dort diese Stadtzentren wieder bevölkert haben. Das war sehr, sehr spannend zu sehen. Völlig leere Stadtteile, die dann so Stück für Stück mit ganz neuen jungen Leuten wieder besetzt worden sind.
Mhm. Du hast ja, als du vorher noch in Wien warst, als du noch für, ich glaube, das war doch tatsächlich noch die Ö3-Zeit, auch ein Buch geschrieben. Und da kamen ja diverse Gestalten vor, unter anderem auch ich.
Ganz genau. Das war ein Buch über das Nachtleben in Wien und das ist einfach dadurch entstanden, dass meine damalige Kollegin, die Bixi Pointner und ich immer wieder Nachtdienste schieben mussten bei Ö3 und das waren sozusagen die im ORF die einzigen Nachrichten, die tatsächlich in der Nacht auch noch live präsentiert worden sind, und wir uns immer gefragt haben, wer hört uns da eigentlich noch, und haben halt verschiedene Berufsgruppen gefunden, die in der Nacht unterwegs waren, die nicht notwendigerweise Ö3 gehört haben. Eines davon war eben auch du als Veranstalter des Crazy im Flex, und das ist eines der schönsten Kapitel.
Ein Wunsch ans Christkind, ich hätte gern das Buch.
Irgendwo habe ich noch, es ist natürlich längst auf Vergriffen, ja, aber irgendwo habe ich noch ein, zwei Exemplare.
Hast du eigentlich dann, oder hast du vor, weitere Bücher zu schreiben?
Es sind einige Verlage mich herangetreten nach Israel, und ich muss sagen, ich habe es mir überlegt, muss aber sagen, dass die... Wie soll ich das sagen? Es war einfach eine sehr intensive Zeit, und auch das Nachdenken darüber und das Verarbeiten dieser Erlebnisse ist teilweise einfach sehr belastend, und ich habe bis jetzt noch nicht wirklich mich hingesetzt und angefangen, ein Konzept zu schreiben. Ich weiß nicht, ob es dann in einem Jahr überhaupt noch erwünscht ist. Momentan bin ich nicht dabei. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen zu schreiben mehr.
Ja, da hast du das Stichwort bereits erwähnt. Es kam dann nach Washington, was stimmt so? Nach Washington oder was? Nach Brüssel?
Nach Brüssel
kam dann Israel als dein Korrespondentenarbeitsplatz. Natürlich noch in ganz anderen Zeiten. Wieso hast du dich dann für diese Ecke beworben eigentlich? Da bewirbt man sich ja, glaube ich, oder?
Naja, das hat einen ganz bestimmten Grund gehabt. Ich war 2014, 15 nach Washington ein halbes Jahr Springer für den ORF. Und damals hat man mich nach Israel geschickt, während, ich glaube, das war Guardians of the Wall, wenn ich mich nicht irre, ein kurzer Konflikt. Und damals konnte man auch noch während des Kriegs nach Gaza rein. In dieser Zeit habe ich aus Israel und Gaza berichtet, weil unser damaliger Korrespondent Ben Segenrecht, der konnte das als israelischer Staatsbürger natürlich nicht, nämlich nach Gaza. Und da dürfte ich nicht zu viel falsch gemacht haben. Also da ist man dann auf mich zugekommen und hat gesagt, magst du das machen? Und da war ich natürlich, gleich dafür. 5 Jahre Europapolitik sind genug, und ich kann mich erinnern, ich bin nach einem EU-Gipfel um 5 in der Früh durchgemacht zum Flughafen und nach Israel geflogen. Also es war so ein fließender Übergang, mein Geburtstag, 30. Juni, und schon war ich dort.
Schon warst du dort. Ja, es war ja auch so ein bisschen ein Traumland für mich und auch für viele andere Kollegen, ich weiß es ja. Und es war ja ich hoffe, es gibt sie bald wieder, auch eine sehr lebendige Jugend- und Musikkultur dort. Wie beschreibst du sie eigentlich, die Jugend- und Musikkultur vor dem 7. Oktober 2023? Tel Aviv galt ja auch immer als Hotspot des Nachtlebens da im Mittleren Osten, und es gab generell eine Unmenge an Festivals und ähnlichen großen Events.
Also Tel Aviv wird auch von seinen Bewohnern und auch von den anderen Israelis als Bubble beschrieben. Es ist ein quasi eine Art von eigenem Gebilde innerhalb Israels. Rundherum hast du sehr, sehr viele Ultraorthodoxe, rundherum hast du sehr viele Nationalreligiöse. In Tel Aviv hast du Tänzer, Musiker, Kreative aller Arten. Mhm. Du hast natürlich auch sehr viele sehr reiche Menschen, weil die Stadt immer teurer wird. Mhm. Und du hast eben diese Clubkultur mit, ich glaube, der bekannteste Club war lange Zeit The Block, den es jetzt leider nicht mehr gibt, den ich noch ein paar Mal erleben konnte, aber der mittlerweile aus, gar nicht wegen des 7. Oktober, sondern nach einem Streit mit der Stadt Tel Aviv, in der alten Busstation geschlossen worden ist.
Weil du gerade sagst, Streit mit der Stadt. Wir diskutieren ja, seit ich den Podcast hier mache, eigentlich über die ganzen Regelungen, die es in Wien gibt und die auch oft vor allem Open Airs verhindern. Wie ist das dort eigentlich? Ist die Stadt streng gewesen? Jetzt lassen wir mal die Zeit vor dem 7. Oktober beleuchten.
Also ich habe das Gefühl, man kann die Regeln in Israel nicht wirklich mit denen in Westeuropa vergleichen. Sehr viel wird einfach akzeptiert, weil warum sollte ich jetzt einen Polizist wegen Ruhestörung aufschreiben, wenn er eigentlich aufpassen muss, dass nicht irgendwo ein Terroranschlag passiert. Also da sind die Verhältnismäßigkeiten ganz andere. Ich glaube, das Problem, das Tel Aviv hat und das Problem, das die Clubkultur in Tel Aviv hat, ist, dass die Mietpreise immer mehr steigen, dass immer mehr Gegenden beruhigt werden, dass dort die Clubs quasi rausgebracht werden, weil sich Nachbarn aufregen, die in sündteuren Mietwohnungen wohnen. Also wir haben eine Situation in Tel Aviv wie in London oder Paris, Mietpreise, die 3-mal, 4-mal, 5-mal so hoch sind wie hier in Wien, und das ist, glaube ich, etwas, was der Clubkultur zu schaffen macht in Tel Aviv.
Auch ein bisschen wie in Berlin jetzt gerade.
grundsätzlich ja keine besonders gute Zeit für die Clubkultur an sich. Aber der 7. Oktober war natürlich ein Schockmoment für die gesamte israelische Gesellschaft. Wir kennen die Geschichte alle. Wie hast du persönlich die Stimmung und den gesellschaftlichen Wandel genauso um den Tag herum und danach erlebt?
Also es war, ich bin so wie sehr, sehr viele Israelis am 7. Oktober durch die Raketenwarn-Apps aufgewacht und du hast dann sehr schnell gesehen, okay, das ist mehr als sonst, das sind nicht 3, 4 Raketen, das sind, sondern viel, viel mehr, Dutzende Raketen, Dutzende Alarme, Infiltration, dann hat man die Nachrichten angeschaltet und man hat es erst überhaupt nicht glauben können. Also man hat auch das Gefühl gehabt, dass die Nachrichtenpräsentatoren das selbst nicht glauben könnten. Ich war am 7. Oktober dann ein bisschen hilflos, weil ich war in Wien bei der Korrespondententagung und musste dann den ganzen Tag über versuchen, trotz aller gestrichenen Flüge wieder zurück in mein Arbeitsgebiet zu kommen, habe es dann irgendwie geschafft, über Dubai in der Nacht zurück nach Israel zu kommen und war dann am nächsten Tag mit meinem Kameramann unterwegs, völlig ausgestorbene Straßen. Wir sind Richtung Süden gefahren und wollten eigentlich bis zur ersten Straßensperre fahren, weil ich mir gedacht habe, da wird die Polizei irgendwo stehen. Aber es war symptomatisch für diesen Tag, für diese Anarchie, dass es keine Straßensperren gab und wir sind fast bis nach Reim, fast bis dorthin, wo das Musikfestival war, haben ausgebrannte, zerlöcherte, von Kugeln durchschossene Autos gesehen, tote Verletzte, haben Gefechtslärm gehört am 8. Oktober noch immer. Die Maschinengewehre der Terroristen, haben ein Auto der Terroristen gesehen. Also es war alles in allem, wir waren dort mittendrin und niemand hat gewusst, wie viele tausend Terroristen sind noch im Land. Niemand hat gewusst, wie viele Tote, wie viele Verletzte gibt es wirklich, wie viele Menschen sind entführt worden. Es war ein absoluter Ausnahmezustand.
Ja, der 7. Oktober, da gab es ja auch eben das Festival, das den Namen Supernova Sukkot Gathering trug, wenn ich mich richtig informiert habe. Es handelte sich da um ein Psytrance-Festival. Und das war tatsächlich auch in der Nähe des Gazastreifens. Und laut Internet wurden 364 Menschen getötet, viele weitere verletzt und etwa 40 Personen als Geiseln in den Gazastreifen entführt. Man weiß ja nicht, ob die noch leben. Das Festival sollte ja eigentlich ein Ort der Freude und Freiheit sein. Wie hast du dann persönlich und aus journalistischen Quellen heraus die Stimmung vor und während des Angriffs erlebt?
Also das ist sehr gut nachzuvollziehen, interessanterweise. Es gibt auch eine sehr genaue Dokumentation dazu, die sich stützt auf Social-Media-Materialien, die Leute von diesem Festival gespielt haben. Wir wissen, dass um 6.28 Uhr, also schon bei Morgendämmerung, die ersten Schüsse gefallen sind. Wir wissen, dass am Anfang die Leute sich gedacht haben, oh, da gibt es ein Feuerwerk, oh, da fliegen Fallschirme. Und in Wirklichkeit war das der Beginn eines Albtraums. Manche Überlebende haben davon gesprochen, dass es also so wäre, wie wenn der schlimmste Horrorfilm plötzlich zur Realität würde. Die Leute haben sich in Mobilklos versteckt, in Kühlschränken. Sie haben hinter Büschen gesessen, gesehen, wie ihre besten Freunde abgeschlachtet worden sind. Das wirklich Tragische, und da redet kaum jemand darüber an diesem Festival, ist, dass auch heute noch, Monate danach, Menschen, die überlebt haben, Selbstmord begehen, weil sie es nicht ertragen, dass sie überlebt haben.
Ich habe die Dokumentation ja auch gesehen. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, ich dachte ja immer auch, leider war ich ja noch nie dort, aber ich dachte immer auch, das wird ja hermetisch geschützt, solche Großveranstaltungen. Wurde es aber scheinbar nicht, oder wurden die wirklich alle überrumpelt, die Sicherheitskräfte und die Securities, die es dort gibt?
Also das ganz Interessante, und das sind ja viele Dinge, die erst jetzt langsam herauskommen, weil Regierungschef Netanyahu und seine rechtsreligiöse Koalition diese Untersuchungen bis jetzt verhindern. Aber offenbar ist es so, dass zwei israelische Armeeeinheiten ins Westjordanland abkommandiert worden sind, Sukkot, das Laubhüttenfest, um das Laubhüttenfest der Siedler zu bewachen. Das Musikfestival nahe der Grenze von Gaza hat man offenbar sicherheitstechnisch, nämlich vom Militär und von den Geheimdiensten, gar nicht wirklich am Radar gehabt. Es waren natürlich so kleinere Securities dort, wie man sie halt so bei Konzerten normalerweise erlebt. Aber die Leute, so wie du gesagt hast, das ist ein Fest der Toleranz, der Freude, der Liebe eigentlich gewesen. Und es ist ja auch deswegen nicht ganz zufällig zum Ziel dieses Terroranschlags geworden, weil diese Art von Clubkultur, diese Art von Feiern, von Fest, von Brüderlichkeit, von Transgender, von LGBTQ Plus Community, genau das ist Terroristen der Hamas, streng religiösen, streng islamistischen Terroristen ein Dorn im Auge. Deswegen war es auch ein Ziel dieses Terrorangriffs.
Und was dann passiert ist, wissen wir alle, es wurde ja wirklich wahllos gemordet dort. Was hat das dann für Israel bedeutet oder was hat das in Israel bedeutet, insbesondere für die junge Generation? Und wie wurde diese Symbolik durch den Angriff beeinflusst, glaubst du?
Also es gibt mehrere Beispiele, ja, aber ein Beispiel, das ich jetzt hier gerne mal machen würde, und da wollte ich auch eine Geschichte machen, nur bin ich nie dazu gekommen. Es gibt ein Hip-Hop-Duo, die heißen Neswe Stiller, und die haben im November einen Song auf den Markt gebracht, der heißt Charbu Darbu. Das heißt so ungefähr wie die Hölle niederregnen lassen auf den Gegner. Das ist dann sofort Nummer eins geworden. Also da hast du diesen Zorn gespürt, und da sind auch wirklich dann in den Lyrics kommen so Sachen vor wie, also ich möchte jetzt gar nicht die schlimmsten Sachen sagen, aber die Leute in Gaza, alle sollen sie zur Rechenschaft gezogen werden, Bomben sollen auf sie niederregnen, unsere militärischen Kräfte sind die allerbesten und allerstärksten und allerberühmtesten. Und es wird dann auch im letzten Absatz dieses Songs werden westliche Vertreter wie Dua Lipa oder Bella Hadid oder Mia Khalifa, die sich mit Palästinensern solidarisch gezeigt haben in der Vergangenheit oder auch nach dem 7. Oktober, werden auch mit dem Tod bedroht. Also es war so richtig ein Hass-Song. Und dann hast du natürlich sehr viele traurige Geschichten, zum Beispiel ein Hit, der später rausgekommen ist von einer Musikerin, die auf dem Festival war und die dort umgekommen ist und die den Song vorher aufgenommen hat, der auch natürlich dann sehr populär geworden ist. Oder wir erinnern uns an den Song Contest. Das war in Wirklichkeit auch ein Song über die Trauer. Und ich glaube, das, was man hier in Europa nicht ganz versteht, dieses Ereignis, dieses Massaker vom 7. Oktober hat das Land nach wie vor, mehr als ein Jahr danach, noch immer fest im Griff. Es geht alles nur darum, es ist kein Platz, um auf die andere Seite zu schauen.
Ja, da wäre eben meine Frage, also die nächste Frage schon gewesen, welche konkreten Veränderungen hast du dann in der israelischen Musik- und Festivalszene danach wahrgenommen? Vorher, wir haben es gerade besprochen, war es ja ein lebendiges Musikclub- und Festivalland, und danach?
Ich muss gestehen, ich war danach natürlich rund um die Uhr im Einsatz. Ich war nicht mehr wirklich in der Lage, wegzugehen. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass von meinen Bekannten, die in der Clubkultur tätig waren, sehr viele begonnen haben, sich den Protesten anzuschließen zur Freilassung der israelischen Geiseln in Gaza, dass sich sehr viele beteiligt haben an der Hilfe für innerisraelischen Flüchtlingen, also versuchen, denen Psychotherapie zu geben oder eine Unterkunft zu geben oder was auch immer. Wir sind ja 70.000 aus dem Norden vertrieben worden. Es sind aus dem Süden eine Zeit lang auch mehrere 10.000 vertrieben worden. Also da hatte es ein Problem gegeben, und ein Teil, und ich würde sagen, es war eher der linke, progressive Teil dieser Musik-Club-Kulturszene, die haben sich dann in diese Aufgaben gestürzt. Die haben weniger Clubs gemacht, sondern die haben eher ihre soziale Verantwortung gelebt. Und ich glaube, was sonst noch los war, kann ich jetzt gar nicht wirklich beurteilen, aber ich glaube, es hat vielleicht so eine Trennung gegeben zwischen sehr unpolitischen Partys, die es weiter gibt, die man auch braucht, die vielleicht auch ganz notwendig sind im Bewusstsein, dass du jederzeit leben kannst und dass der Freund, der jetzt gerade 3 Wochen auf Urlaub ist und dann wieder an die Front geht, jederzeit sterben könnte, und den eher sozial bewusst bestimmten Bestrebungen mancher Teile der Clubkultur, die versucht haben, das Leben anderer zu verbessern.
Auch eine nächste Frage, die da schon teilweise beantwortet ist, aber wie reagieren Veranstalterinnen und Künstlerinnen in Israel auf diesen Vorfall? Gab und gibt es Versuche, ich meine, du bist jetzt auch schon wieder länger weg, aber die Kontakte werden ja noch zu deinen Kollegen sicher geblieben sein, die Festivalkultur wieder aufzubauen? Oder ist das Vertrauen in solche Events dann nachhaltig erschüttert worden? Vor allem natürlich auch von Besucherseite.
Ich würde sagen, es muss wieder funktionieren. Das, was ich aus Israel höre, ist, dass man alles daran setzen wird, dass solche Festivals wie das Nova Festival wieder stattfinden können. Das Nova Festival selbst, dieses Gebiet rund um Reim, das ist heute eine Art Freiluftmuseum, wo man noch die Überreste sieht, wo man an die Ermordeten erinnert wird und so weiter. aber ich bin mir sehr sicher, es hat zum Beispiel auch eine eigene Gedenkkundgebung dieser Clubszene gegeben, dieser Nova-Szene gegeben, wo sie getanzt haben und Musik gemacht haben und gesagt haben, da wollen wir die Regierung nicht dabei haben. Wir wollen einfach unseren Freunden gedenken, so wie wir gelebt haben und so wie sie gestorben sind, nämlich tanzend.
Ein Angriff auf ein Festival ist ja auch ein Angriff auf eine Gemeinschaft. Und wie glaubst du, hat sich das Gefühl von Zusammenhalt oder Spaltung in der israelischen Gesellschaft, speziell unter den jungen Menschen, danach verändert? Das war natürlich ein Einschnitt, den wir wahrscheinlich noch in 20 Jahren diskutieren werden.
Ich glaube, wir werden wahrscheinlich auch erst in 20 Jahren wirklich wissen, wie tief dieser Einschnitt ist. Was ich festgestellt habe in den letzten 5 Jahren in Israel ist, dass die gesellschaftliche Spaltung immer weiter zunimmt, dass der Teil der Gesellschaft, der tolerant ist gegenüber Homosexualität, Transgender, LGBTQ, dass der Teil der Gesellschaft, der Frieden will mit den Palästinensern, das ist immer kleiner. Es ist immer selbstverständlicher für alle, dass man sich nur mit militärischer Kraft wehren kann. Mhm. Es gibt die Nationalreligiösen, die versuchen, das Westjordanland zu besiedeln, ganz bewusst jetzt auch offen darüber sprechen, Gaza wieder zu besiedeln. Also wir haben eine Wahnsinnsspannung. Die hat sich auch schon vorher gezeigt bei den Protesten gegen die Justizreform. Wie sich das jetzt in der Clubkultur in 20 Jahren, in 10 Jahren äußern wird, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, es gibt natürlich Leute, die versuchen, das wieder aufzubauen und wieder dorthin zu kommen, wo es war.
Mhm. Du warst ja eben schon vor dem 7. Oktober dort und du konntest ja auch nach Gaza. Jetzt eine Frage, die mich interessiert. Gab es dort davor eigentlich auch sowas wie eine Club-Party-Szene?
Nein, das ist relativ einfach zu beantworten. Die Hamas ist eine radikal-islamische Organisation. Musik ist nicht beliebt. Also wir hatten wollten wir eine Dokumentation über das Leben in der Gaza machen, haben wir auch gemacht. Mein Gaza ist damals vor 2 Jahren, glaube ich, fertiggestellt worden. Und da haben wir einen Musiker gesucht. Und unser Produzent, der natürlich immer schauen musste, dass er die Machthaber, die nicht verärgert oder dass die seine Familie nicht dann unter Druck setzen, hat sie immer mehr herumgedrückt und es ist ihm sehr, sehr schwer gefallen, uns einen Musiker aufzustellen. Am Schluss haben wir einen Musiker gefunden, der tatsächlich aus Überzeugung Musik gemacht hat, aber so etwas wie eine Clubkultur, nein. Was es gibt in Gaza ist, also Hochzeiten. Hochzeiten werden ausufernd gefeiert, Hochzeiten werden tagelang oder wurden tagelang gefeiert, da werden ganze Häuser angemietet, aber das sind dann meistens Männer unter sich.
Im Westjordanland ist es ja ein bisschen anders, oder? Da gab es und gibt es ja ein bisschen mehr. Ich kenne ja die DJ Sama Abdul Hadi, die war ja auch bei mir. Man hat damals auch gemerkt, beim Zuckerwart, dass sich da auch gewisse Leute mit eindeutiger Symbolik solidarisiert haben. Hast du das auch irgendwie mitbekommen, dass dort ein bisschen mehr gelaufen ist?
Ja, natürlich. Ramallah ist, das weiß man, ist ein Hotspot für Nachtleben, für Clubkultur, für Ausgehen, für alles, was möglich sein könnte, je nachdem, wer halt die Führung übernimmt. Ramallah profitiert ein bisschen davon, dass es derzeit keine wirkliche Führung im Westjordanland gibt, weil die derzeitige Führung der Palästinenserregierung eher einfach sehr starr, sehr korrupt und sehr alt ist. Und in Ramallah haben sich da durchaus Freiräume bilden können, die genau so etwas begünstigen.
Das heißt also, eigentlich kann man ja auch sagen, dass die jungen Leute in diesen Regionen ja eigentlich den Islam gar nicht wirklich ausleben, sondern in Wahrheit nur in Frieden und Freiheit leben wollen, dass sie aber natürlich von den Herrschenden in Geiselhaft genommen worden sind.
Es ist immer sehr schwierig, so generelle Urteile zu treffen. Also zum Beispiel etwas, was schon auch eine Realität ist. Es leben in Israel sehr, sehr viele Homosexuelle, die aus dem Westjordanland geflüchtet sind. Und ich habe mehrmals Geschichten gemacht bzw. angeboten über junge Homosexuelle, die von ihren Familien ermordet und geköpft worden sind, weil man das nach wie vor in diesen sehr traditionellen Familienclans als große Schande empfunden hat und deswegen derartige Dinge dort normal sind. Und das, glaube ich, realisieren wir nicht. Ich glaube, diese Art von Freiheit im Kopf hat sehr viel mit Bildung zu tun und deswegen ist es wichtig, egal wo, diese Bildung zu unterstützen und natürlich das Westjordanland und auch Gaza mit wahnsinnigen Arbeitslosenraten, mit einer riesigen Geburtenrate, mit kaum zur Verfügung stehenden infrastrukturellen Einrichtungen. Also all das spielt da natürlich hinein. Also man kann nicht sagen, die Jugend, aber Ramallah ja, ist eine Großstadt. Allerdings war ich auch in Ramallah, wo sie die freigelassenen Terroristen bejubelt haben und überhaupt kein Wort von Frieden hören wollten. Also ich kenne alle Seiten dort. Mhm.
Gab es eigentlich seither viele Solidaritätsveranstaltungen oder auch spezielle musikalische Aktionen, die sich direkt auf die Ereignisse dieses Festivals bezogen haben und überhaupt die Ereignisse des 7. Oktober?
Ich habe schon erzählt, dass es einmal eben eine Gedenkveranstaltung gab mit Musik und auch, dass die Veranstalter dieses Festivals sich nicht instrumentalisieren lassen wollen für die offizielle staatliche Trauer und die offizielle staatliche Geschichtsschreibung. Es gibt immer wieder Gedenkveranstaltungen, gerade rund um den 7. Oktober hat es das gegeben. Da war ich allerdings schon hier in Österreich und nicht mehr in Israel.
Mhm. Glaubst du, dass die Festivalkultur in Israel ein neues politisches oder gesellschaftliches Gewicht erhalten hat seither oder erhalten wird? Wenn jetzt, wir sind ja jetzt in sehr volatilen Zeiten, wenn man die News anschaut, es könnte sich ja im nächsten Jahr vielleicht doch einiges tun in Sachen zumindest Waffenstillstand.
Natürlich könnte es das sein und es hoffen ganz, ganz viele, dass es endlich einen Waffenstillstand gibt und endlich eine Freilassung der Geiseln. Wir haben allerdings das Problem, dass sich hier zwei Ziele diametral gegenüberstehen. Auf der einen Seite, Israel will die Hamas entmachten und die Hamas will irgendwie an der Macht bleiben. Und irgendwo dazwischen wird man sich treffen müssen. Ob es jetzt schon soweit ist, kann ich nicht sagen. Es hoffen natürlich alle wahnsinnig, dass die noch lebenden Geiseln freigelassen werden und dass es da endlich aufhört. Ich bin ja fast jeden Tag in Kontakt mit meinem ehemaligen Produzenten in Gaza, der nach wie vor in Gaza City wohnt, der 18 Kilo abgenommen hat, der den Gefechtslärm jeden Tag hört und die Panzer und mit bloßen Händen seinen Schwager aus Trümmern ausgegraben hat und so. Also dieses Leiden, das ist sehr real nach wie vor. Und nach wie vor werden auch israelische Soldaten in Gaza erschossen. Also es schaut momentan noch nicht wirklich nach einem Waffenstillstand aus. Es gibt Menschen, die sagen, durch die Situation in Syrien, wo der Waffennachschub in den Libanon an die Hisbollah verhindert wird, könnte sich etwas tun, aber wie gesagt, Gaza ist Gaza.
Gaza ist Gaza, ja. Du hast vorher erwähnt, die Clubszene ist dann so ein bisschen geteilt gewesen, die Verbliebene. Und einerseits hat sie sich natürlich solidarisiert, andererseits geht natürlich sehr stark die Forderung nach Freilassung der Geiseln und indirekt natürlich dann auch Verhandlungen. Wo steht die Clubszene eher, glaubst du?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich habe tatsächlich in Israel sehr oft erlebt, dass du mit jemandem einen wunderbaren Abend und einen wunderbaren Morgen verbringst und über Gott und die Welt redest und irgendwann einmal um 5 in der Früh kommt die Sprache auf die Politik und dann kommst du drauf, der ist ein totaler Netanyahu-Unterstützer und hat mit dir politisch oder mit irgendeinem linken Politik überhaupt nichts gemein und sieht keine Chance für einen Frieden mit Palästinensern. Ich kann es nicht wirklich sagen. Mein Gefühl und meine Prognose ist, es gibt eine ganz kleine progressive Clubszene und dann gibt es die großen Clubs, wo die Leute eher unpolitisch sind und im Zweifel eher rechts wählen.
So wie leider überall auf der Welt. Nach dem Attentat stehen natürlich auch Sicherheit und Schutz sicher stärker im Fokus, nicht nur in Israel, auch weltweit, denn es gab ja auch in Europa viele Terrorwarnungen dann, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, auch in Freizeit und in Kulturräumen. Wie glaubst du, spiegelt sich das in der Clubkultur wider? Hat man das dann schon das Gefühl, man braucht 10 Minuten länger, wenn man irgendwo reingehen will?
Also in Wirklichkeit haben die Israelis das perfektioniert. Ich weiß nicht, ob du mal am Flughafen warst, da musst du keine Wasserflaschen mehr aus der Tasche nehmen. Das Einzige, was du noch rausnehmen musst derzeit, ist der Laptop. Die Eingänge zu den Clubs sind gesichert. Du wirst meistens irgendwie untersucht, aber es geht wahnsinnig schnell und wahnsinnig problemlos und es ist einfach Teil des Alltags geworden, diese Art von Sicherheitsvorkehrungen.
Glaubst du, dass sich das Lebensgefühl und die Identität der jungen Generation in Israel nachhaltig verändert haben? Und welche Rolle könnte jetzt die Clubszene dabei spielen, dass sich das wieder ein bisschen entspannt?
Ich glaube, dass dieses Ereignis tatsächlich Israel nachhaltig verändert. In welcher Art und Weise, Israel und den gesamten Nahen Osten, in welcher Art und Weise wird man wahrscheinlich erst in einigen Jahren feststellen können. Aber ich glaube, es ist nie verkehrt, in Clubs immer wieder darauf hinzuweisen, dass uns alle etwas einen kann, nämlich die gemeinsame Leidenschaft für Musik, dass die gemeinsame Leidenschaft fürs Tanzen, die gemeinsame Leidenschaft fürs Feiern und dass es dann ganz wurscht ist, welche Hautfarbe du hast, welche sexuelle Orientierung du hast. Ich glaube, das kann natürlich etwas helfen, aber meine Prognose für Israel ist eher so, dass ein Land, das immer wieder angegriffen wird, auch immer abweisender und abwehrender werden muss, um zu überleben. Das ist schon, viele sehen das als existenziellen Kampf in Israel. Und dass man da eigentlich jede Musik, jede Feier, jede Party sehr gut brauchen kann, um dem entgegenzuwirken.
Ich möchte so ein bisschen Parallelen und Kontraste zu Österreich und Europa ziehen. Am Schluss, wenn wir auf die Clubkultur in Österreich schauen, gibt es deiner Meinung nach auch Lektionen oder Reflexionen, die wir aus der israelischen Erfahrung nach solchen tragischen Ereignissen mitnehmen können?
Ich glaube... Und ich meine, das habe ich jetzt hier, seitdem ich zurück bin, gesehen. Es gibt in der europäischen Clubkultur sehr viel Solidarität für die Palästinenser.
Genau.
Sehr wenig Solidarität für die israelischen Opfer oder die israelischen Geiseln. Ich glaube, die Lehre, die man ziehen kann, es ist nie unkompliziert. Der Nahe Osten ist ein wahnsinnig kompliziertes Mischmasch aus verschiedensten Dingen. Ich habe nach 5 Jahren nicht den Anspruch, alles zu verstehen. Ich bitte jeden Zuhörer, jede Zuhörerin, nicht einfach sofort eine Meinung bilden, sondern ein bisschen überlegen, was bedeutet das? Was bedeutet From River to the Sea für den Staat Israel, der heute existiert? Das bedeutet, dass dieser Staat vernichtet werden müsste. Und das ist, glaube ich, so eines dieser Grundprobleme. Wir haben eine entsetzliche Situation. Ich leide mit Freunden in den Palästinensergebieten und in Israel mit. Es gibt für diese Situation keine einfachen Lösungen, und das sollte man sich in der Clubkultur, in der Politik, überall zu Herzen nehmen.
Es ist ja auch tatsächlich in Österreich jetzt passiert. Unlängst hat ein Club, ein queerer Club noch dazu, ich nenne den Namen jetzt aber nicht, man kann es im Internet nachlesen, geschrieben in den Leitlinien sozusagen, man wolle keine Zionisten im Club. Erstens einmal war das ohnehin sehr schwammig und noch dazu saudämlich. Aber worauf führst du das zurück, dass gerade auch in intellektuellen Räumen die Solidarität für die Palästinenser jetzt so groß geworden ist und indirekt ja dann eigentlich auch eine Ablehnung Israels oder zumindest der israelischen Handlungen?
Als Journalist, als jemand, der viel schreibt, weiß ich, wie wichtig Narrative sind. Es gibt im Nahostkonflikt 2 Narrative. Der eine Narrativ ist, die unterdrückten Palästinenser und die starken Israelis mit der stärksten Armee in der Region und so weiter. Der zweite Narrativ ist, Israel die einzige Demokratie und rundherum arabische, islamische Diktaturen und Herrscher. Beide Narrative stimmen nicht ganz. Wie ein homosexueller Club auf die Idee kommen kann, das kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich. Also das verstehe ich nicht. Aber ich kann natürlich verstehen, das, was in Gaza passiert, ist entsetzlich. Das muss untersucht werden. Jeder einzelne Vorwurf, jeder einzelne Vorfall muss untersucht werden. Und da wird sich dann entscheiden, wird Israel als Demokratie bestehen können und auch die eigenen Fehler, die eigenen Verbrechen ordnungsgemäß untersuchen und verurteilen können oder nicht. Mhm. Daran wird Israel zu messen sein.
Jetzt noch ein bisschen deine persönlichen Eindrücke. Du warst ja als Journalist vor Ort, als dieses Ereignis Israel erschütterte, aber nicht ganz eben, wie wir gerade gehört haben. Du bist hingeflogen quasi in der Nacht. Hast du dabei eine persönliche Verbindung zu diesen kulturellen Orten oder Szenen erlebt, die besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Es gibt in diesen Situationen, Kriegen, Katastrophen, gibt es immer wieder so Momente, wo du nicht diese Distanz erlebst, die man oft auch erlebt, wenn man über Krieg hört und das im Fernsehen sieht oder so etwas, sondern wo man wirklich tief getroffen wird. Und diese Momente habe ich natürlich immer wieder erlebt, diesmal im Kibbutz Be'eri, in einem Kindergarten, das eigentlich sein sollte, ein Ort, der geschützt ist von allen Übeln, wo halt einfach kleine Kinder spielen können, und direkt dort neben der Puppenküche und am Boden ein paar Kinderzeichnungen, eine riesige Blutlache. Und es war gar nicht wichtig, ob da jetzt ein Terrorist erschossen worden ist oder ob da ein Einheimischer von Be'eri erschossen worden ist. Es ist auf jeden Fall dort in diesem Ort des Friedens eigentlich todpräsent gewesen. Und eine andere Situation, die mir auch in Erinnerung ist, und das ist ganz interessant, weil Gerüche haben so eine ganz eigene intensive Erfahrung. Das war in einer Militärlager, wo sie die sterblichen Überreste der Opfer, die teilweise sehr zerstückelt waren, zusammengetragen haben. Teilweise haben sie dann nur Arme oder Hände oder Beine gefunden. Und der Umgang der Menschen dort, die gesagt haben, wie sie arbeiten und was sie arbeiten und wenn sie jemanden identifizieren, wie sie die Angehörigen informieren, das war natürlich auch ganz entsetzlich. Ich möchte aber noch einmal dazu sagen, diese Erfahrung habe ich natürlich auch in Gaza gehabt, bei früheren Kriegen, wo man auch auf Trümmerhaufen gestanden ist und die Verwesung gerochen hat. Also, ja.
Das kriegt man wahrscheinlich nicht mehr raus, oder?
Das bleibt einem ein bisschen. Ja.
Glaubst du, dass Clubkultur helfen kann, Verarbeitung und Überwinden von Traumata leichter zu schaffen? Ein Besuch von schönen Events.
Ich bin mir sicher, dass das alles, was positiv und energiegeladen ist, helfen kann. Ich glaube, ich habe das vorher eh auch schon gesagt, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass Clubkultur und Musik da etwas dazu beitragen kann. Wir wissen oder, glaube ich, können noch gar nicht wirklich abschätzen, wie tief die israelische Gesellschaft traumatisiert ist, wie tief die Menschen in Gaza traumatisiert sind, wie tief die Menschen im Süden Libanons und im Norden Israels traumatisiert sind. Das sind, bei Israelis muss man ja auch noch dazu sagen, das sind ja, oft hat ja, erlebt ja eine Generation mehrere Kriege mit mehrere Situationen, die lebensgefährlich sind. Mhm. Die kleinsten Dinge können zu einer Traumatisierung führen. Also ja, ich denke, alles, was wegbringt davon und was uns wieder Leichtigkeit gibt, könnte dieser Region, dem Nahen Osten, helfen.
Wirst du eigentlich noch einmal dorthin reisen, wenn sich die Lage, sagen wir mal, ein bisschen entspannt hat oder auch nicht? Hast du das mal vor?
Ah, ja, ganz sicher. Also es kann durchaus sein, dass ich die Kollegen irgendwann einmal unterstütze, wenn Unterstützung notwendig ist. Es kann auch durchaus sein, dass ich dort irgendwann wieder ein paar Jahre im Einsatz sein werde. Da habe ich überhaupt keine Berührungsängste. Es ist die Situation jetzt, so wie sie auch vor einem Jahr war oder vor einem halben Jahr war, Sicherheitsbedenken nicht, vielleicht eher Bedenken darüber, dass man immer weiter darüber berichtet, wie aussichtslos die Lage ist und dass einen das selbst dann irgendwann einmal frustriert.
Ich nehme mal an, dass genau nach diesen Ereignissen ja dann dieser Korrespondentenjob wirklich ein 24-Stunden-Job geworden ist. Ruhezeiten selten, Erholung selten.
Also ich weiß nicht, ganz genau darf ich das natürlich nicht sagen, aber ja, es war auf jeden Fall nach dem 7. Oktober war es auf jeden Fall ein also man kann sich das selbst ausrechnen, die Primetime-Radio ist in der Früh, die Primetime-Fernsehen ist am Abend und du musst als Korrespondent in Israel all das besetzen und da bleibt nicht sehr viel Zeit, um zwischendurch zu schlafen.
Wie ausgebaut warst du dann, als du zurückgekommen bist? Hast du dann mal wirklich Ruhe gebraucht?
Einen Monat habe ich einmal geschlafen, ja.
Jetzt möchte ich noch ganz am Schluss, du bist ja Journalist und ich glaube, du kannst auch Einschätzungen, ja, du bist ja auch von vielen Größeren als mich gefragt, wie deine Einschätzung der Lage ist. Jetzt ist einiges passiert im Nahen Osten, das Assad-Regime ist gefallen, es gibt eine neue, diffuse, noch nicht Regierung oder schon Regierung, die ja angeblich, wenn man denen glauben darf, die das schon analysiert haben, diese Situation im Norden Israels zumindest ein bisschen helfen könnte zu entspannen. Wie siehst du das?
Also zuerst einmal zu diesem neuen Regime. Ich glaube, wir müssen genauso wie bei den Taliban und wahrscheinlich noch mehr, weil bei den Taliban wusste man es schon, hat man schon geahnt. Hier haben wir wirklich wenig Ahnung. Es ist die Organisation ist als Terrororganisation eingestuft, sagt aber, sie will offen sein, sie will religiöse Minderheiten respektieren. Wir müssen einfach abwarten, was die tun. Was Israel betrifft, Israel hat sich jetzt weitere Teile der Golanhöhen gesichert als Schutzzone. Meistens ist es so, dass in diesem Fall, wenn Israel gegen Syrien vorgeht, nicht wirklich große internationale Aufschreie zu hören sind, weil es jedem einleuchtet, niemand will ein Regime, ein syrisches Regime haben, das von den Golanhöhen hinunter auf Israel schießen kann. Das heißt, ja, bei den Golanhöhen könnte sich etwas entspannen, aber wir dürfen nicht vergessen, das Grundproblem in Israel und den Palästinensergebieten ist die Frage, wird es jemals irgendeine Art von palästinensischer Selbstbestimmung geben? Und das wird sich nicht lösen lassen dadurch, dass man ein paar Quadratkilometer auf den Golanhöhen besetzt.
Das waren die Schlussworte einer komplexen Situation. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Danke vielmals, lieber Tim.
Danke für die Einladung.
Und ja, wir hoffen natürlich alle, dass wir irgendwann einmal über Besseres berichten können. Und das werdet ihr dann natürlich auch in den Nachrichten erfahren. Vielleicht auch wieder von Tim Kupal. Das war's von mir. Das war's von diesem Podcast. Ihr könnt diesen Podcast übrigens auch abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ihr hört ihn ewig noch auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich auch nochmals ein gutes, frohes, neues, glückliches, zufriedenes Jahr 2025. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder interessante Themen dann wieder über österreichische Clubkultur gibt. Und bis dahin, gehabt euch wohl.
Alles Gute.
Clubkultur, mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.